Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf
und Volker Pietsch.
Hallo Daniela, schön mit dir diesen Podcast starten zu dürfen.
Hallo Volker, finde ich auch. Ich finde es so cool, dass wir das jetzt machen und diesen Podcast Leben einhauchen und ja, die Menschen mit auf unsere Reise zum Thema Bücher und Bühne nehmen.
Und dieses Stichwort Bücher und Bühne, das finde ich schon total schön, weil ich erinnere mich ganz genau, wo die Idee für diesen Podcast das erste Mal so entstanden ist. Das war nämlich auf einer ganz großen Bühne auf der Frankfurter Buchmesse. Wir sind da irgendwie durch so zwei Gänge gelaufen und haben so kurz, ja, müssen wir machen, müssen wir starten. Und hat gar nicht so lange gebraucht.
Das stimmt. Frankfurter Buchmesse war ohnehin sehr lustig, denn wir hatten ja vorher auch noch ein etwas anderes Erlebnis, wo wir ziemlich viel gelacht haben. Wollen wir das hier erzählen?
Ah, jetzt fängst du gleich hier mit den intimen Geschichten an. Das war in der Tat sehr lustig. Also Thomas Göller, mein Geschäftspartner im Mentoren Media Verlag und ich, wir waren einen Tag vor der Buchmesse so die letzten Handgriffe, die letzten Sachen aufzubauen. Und da war auch der Thorsten, der den Stand fertig beklebt hat, da. Und dann kamt ihr aus dem Norden in Richtung Buchmesse und habt euch angeboten zu helfen. Und wir haben uns gefreut, jawohl. Und ja, und dann haben wir versucht, euch auf das Messegelände zu bekommen.
Genau. Und das hat sich als etwas herausfordernd dargestellt, denn wir haben von euch ja die Tickets bekommen. Und es gab ja genug Aussteller-Tickets bei euch. Oder ja, die hattet ihr ja irgendwie im Vorfeld gebucht, die hattet sie uns zugeschickt. Und dann gingen wir zu dem Pförtner, wollten rein und es funktionierte nicht. Der sagte, nee, er brauchte noch irgendwie ein Zusatzticket oder da stand, glaube ich, nicht unser Name drauf. Irgendwas war da. Auf jeden Fall ließ er uns absolut nicht rein und war auch ja, nicht ganz so freundlich, indem er uns nämlich vorwarf, wir würden uns reinschmuggeln wollen, wir hätten gar keine Berechtigung und ja, im Grunde genommen hat er uns als Lügner bezeichnet.
Das war die Geschichte und jetzt kommt noch die Krönung. Also das sind sogenannte Aufbautickets, die hatten wir tatsächlich zur Genüge, aber niemand von uns hatte sie dabei. Das muss ich jetzt zu unserer Schande auch gestehen. Und dann wollten wir euch da halt abholen und Thomas und ich standen am Eingang. Thomas hatte ein Ticket zum Glück und ich hatte keins und bin dann auch noch aus dem Gelände rausgeflogen.
Also Volker war schon drin. Und wir haben uns durch den Zaun unterhalten. Dann wurden die Tickets kontrolliert. Und dieser Wachtmeister, der seinen Job wirklich ultra ernst genommen hat, der hat den Volker erstmal rauszitiert und gesagt, das ist kein gültiges Ticket, sofort raus.
Ja, und dann sind wir, weil wir die Tickets nicht, also wir hätten sie dann aus dem Büro organisieren können, aber wir hatten keine Lust. Wir sind dann in der Ladefläche unseres kleinen Transporters alle wieder reingefahren.
Genau, Thomas ist vorne am Lenkrad. Hat das Auto gefahren, war scheinbar alleine im Auto und wir saßen zu dritt hinten auf der Ladefläche zwischen allen möglichen Büchern und Regalbrettern. Es war nicht bequem.
Nein.
Eine Flasche in die Hüften und andere Dinge. Es war sehr unbequem, aber es war, glaube ich, die lustigste Fahrt meines Lebens.
Es war vor allen Dingen damals die schnellste Möglichkeit, um einfach weiterzumachen und sich nicht mit so Kram aufhalten zu lassen. Ich glaube, das sollten wir im Leben immer machen. Daniela, lass uns am Anfang, wenn wir jetzt schon mit so einer Anekdote hier anfangen, lass uns vielleicht ganz kurz mal, wer Daniela Landgraf nicht kennt. Ja, wer bist du?
Mein Name hast du gerade schon verraten und bei mir dreht sich alles um die Themen Bücher und Bühne. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Welt brauchen, in der positive Botschaften wirksam werden. Gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir mehr positive, motivierende Botschaften in die Welt bekommen. Und ich unterstütze Menschen dabei, diese Botschaften entweder in Form von Büchern zu veröffentlichen oder aber ich begleite sie auf ihren Weg auf die Bühne. Und nicht im Schwerpunkt die große, riesige Speakerbühne, sondern es sind oftmals die Geschäftsführer oder die Führungskräfte oder Vertriebsmitarbeiter, die einfach etwas mehr Souveränität haben möchten und ihre Botschaft in die Welt und vor allen Dingen in die Firmen tragen wollen.
Bühnen sind ja überall. Also für mich ist das tatsächlich auch natürlich, es gibt auch die große. Ich meine, wir beide springen auch auf Bühnen rum, sprechen auch vor vielen Menschen, aber tatsächlich täglich haben wir kleine Bühnen. Das heißt, ist es das Meeting, ist es die Präsentation vor 50 Leuten oder ist es halt einfach auch mal das spontane, ja, Wort ergreifen bei irgendeiner Gelegenheit?
Ja, und das kann man lernen. Also Ich war früher Miss Selbstzweifel persönlich, obwohl ich Unternehmerin war und ein Leben in höher, schneller weitergelebt habe und mehrere Mitarbeiter hatte, sogar mehrere Unternehmen, war ich von Selbstzweifeln zerfressen. Und es endete halt irgendwann auch im Burnout mit Ende 30. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wie alt bin ich jetzt? Ich bin 52, ist also lange her, mein Burnout. Und damals kriegte ich dann noch die nette Diagnose, selbstunsichere, vermeidende Persönlichkeitsstruktur. Und das als Unternehmerin. Und deswegen ist das unter anderem so ein Herzensthema von mir, Menschen zu stärken, weil Selbstwert wird einfach bei vielen Menschen vorausgesetzt, auch gerade auf der Bühne. Und viele Menschen haben, obwohl sie nach außen souverän und selbstsicher wirken, unglaubliche Selbstzweifel. Und deswegen liebe ich das, Menschen dabei zu unterstützen, auf die Bühnen zu gehen oder aber auch sich in Büchern zu präsentieren und sichtbar zu werden.
Und du bist natürlich furchtbar bescheiden, denn du hast jetzt unterschlagen, dass du selbst schon über 20 Bücher geschrieben hast.
Ja, stimmt. Und bisher jetzt, ich glaube, 23 dürften es jetzt sein, 23 Autoren bis zur Veröffentlichung begleitet habe.
Wow. Ja, also das weißt du, wir Mentoren Media Verlag, das ist da, wo ich seit einigen Jahren auch mit zu Hause bin. Wir lieben deine Arbeit. Wir selbst durften schon zwei deiner Bücher veröffentlichen. Und bisher sind es Sachbücher, ne? Das ist, und das nächste kommt ja erst. Ja, stimmt. Das ist jetzt in Kürze draußen, ne?
Nummer 3 ist jetzt kurz vor Veröffentlichung. Das ist ein Kinderbuch, wo es um ganz viel Magie geht. Aber diese Magie ist nicht einfach nur irgendein Zauberbuch, sondern auch da geht es um das Thema Selbstwirksamkeit, Selbstwert, innere Stärke, und es handelt sich um die Elbprinzessin. Aber apropos Verlag, da können wir doch direkt mal den Link zu dir hinschlagen. Du hast schon gesagt, ihr vom Mentoren Media Verlag. Wer genau ist denn Volker Pietsch und was macht er so?
Also diese Geschichte mit dem Verlag ist sehr lustig, weil die ist noch gar nicht so lange in meinem Leben, wenn ich überlege. Es sind zwar jetzt seit 2020 dann irgendwie so ein bisschen mehr als 3 Jahre, aber es war, hättest du mich 2019 gefragt, was hast du mit Büchern zu tun, hätte ich gesagt, nichts tatsächlich. Da war ich Medienmensch, nenne ich es mal. Ich mache Podcasts, ich komme eigentlich aus dem Radiobereich, bin auch Mitinhaber eines Lokalradios. Auch da tut sich gerade was. Wir werden diesem Jahr noch in Wiesbaden ein weiteres Programm starten. Antenne Wiesbaden steht an dem Start. Und das war eigentlich so meine Welt. Und dann kam irgendwann diese Option, mit zwei Partnern den Verlag zu starten. Und weißt du, was mich am meisten bei dieser Idee fasziniert hat?
Erzähl.
Ich mache bisher Sachen, die man nicht sieht. Das heißt, auch diesen Podcast, den wir hier machen, natürlich, ich gehe auf eine Webseite, ich sehe den, ist bei Podigy gehostet, ich sehe das alles. Aber ich habe nichts in der Hand. Und seit wir diesen Verlag haben, es ist für mich so ein Glücksgefühl. Ich freue mich mit jeder Autorin, mit jedem Autor, wenn die Bücher aus der Druckerei kommen, und ich sitze wie ein mit kleiner kindlicher Freude und freue mich über jedes Buch, das kommt, und schaue mir das dann an und sage dann immer, oh, ist noch schöner, als es im Entwurf aussah. Und das ist wie Weihnachten das ganze Jahr.
Kann ich so gut nachempfinden. Das ist bei mir jedes Mal nicht nur bei meinen eigenen Büchern so, sondern auch bei den Büchern, die ich begleite, wenn dann endlich die Autoren ihre Bücher in der Hand haben und so glücklich und so stolz sind. Und ich habe auch von meinen Autoren schon den Spitznamen Buchhebamme bekommen.
Oh, das ist aber ein sehr schöner, wertschätzender Begriff. Und ich finde, es passt auch, denn du bringst tatsächlich viele Bücher auf die Welt. Und das ist ja auch ein Sinn dieses Podcasts. Also wir möchten ja noch mehr Bücher auf die Welt bringen, weil es gibt so viele tolle Geschichten, so viele Sachbuchideen, die erzählt werden müssen.
Es gibt so viele wundervolle Menschen da draußen, die so viel Erfahrung, so viel Wissen, so viele Anekdoten haben, gerade auch im Unternehmens- und Unternehmerbereich. Da gibt es so viel Wissen, was wert ist, aufgeschrieben zu werden.
Und jetzt kommen wir gleich mal zur Elbprinzessin, weil das jetzt auch gerade so aktuell und akut ist. Weil das ist, ich habe damit gerade zu tun, weil wir als Mentoren Media Verlag, ja, wir wollten eigentlich Sachbücher machen. Dann kam irgendwie ganz schnell, dass diese Wirtschaftsthemen alleine gar nicht so unser Ding sind, sondern auch gesellschaftliche Themen dazu kamen. Dann kam so Ruhestand und Mobbing-Themen dazu. Und wups, hatte ich das erste Manuskript für einen Roman. Und so wie ich halt bin, habe ich gesagt, das können wir nicht liegen lassen. Da ist so eine tolle Botschaft drin, der Roman muss raus. Und jetzt sind wir in der verrückten Situation und da komme ich direkt zu dir, weil ich bereite gerade ein Mailing an Kinderbuchhandlungen vor, weil wir festgestellt haben, obwohl wir keine Kinderbücher machen wollten, haben wir 4 Kinderbücher und 3 Jugendbücher im Programm.
Sehr, sehr genial. Und ich finde es unglaublich wertvoll und wichtig, dass ihr dieses Segment jetzt auch für euch entdeckt habt, denn es gibt viel zu viel Technik schon bei den Kindern. Wie viele Kinder werden mit iPads irgendwo ja ruhig gestellt, so sage ich es jetzt einfach mal ganz provokant, oder werden vor irgendwelche Bildschirme gesetzt. Aber so ein Buch haptisch in die Hand zu nehmen, da drin zu blättern, sich die Bilder anzugucken, vielleicht sogar gerade bei Kindern, die in der Grundschule sind, so dieses erste Lesen zu üben, vielleicht sogar die Fantasie weiterspielen zu lassen. Ich finde, das ist so wertvoll und so wichtig. Und das in Büchern kommen ganz andere Dinge rüber als in Filmen.
Erzähl uns mal was über die Elbprinzessin. Wer ist denn das?
Das mache ich gerne. Das Buch ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ich meiner Tochter die Geschichte von der Elbprinzessin irgendwann mal erzählt habe. Wir saßen am Elbstrand. Es gibt einen ganz wundervollen Zeltplatz in Hamburg-Rissen, nennt sich Elbecamp. Wir haben da tatsächlich mal 2 Wochen Urlaub auch im Zelt gemacht, so direkt am Elbstrand. Und dann saßen wir dann auf der anderen Seite der Elbe, beziehungsweise es gibt eine kleine Insel in der Mitte der Elbe, auf Höhe dieses Elbecamps, leuchtete ein Licht jeden Abend. Und ich fing dann irgendwann an zu erzählen, guck mal, das ist bestimmt das Schloss der Elbprinzessin. Und dann hat sich so eine Geschichte nach der anderen angereiht, wer ist denn überhaupt die Elbprinzessin? Und in dem Buch ist die Elbprinzessin die Beschützerin des Elbecamps. Das Elbecamp hat so eine ganz besondere Energie. Und das hat nur deswegen in meinem Buch die Energie, weil es eben die Elbprinzessin gibt, die dieses Elbecamp beschützt. Sie achtet darauf, dass es den Pflanzen gut geht, den Tieren gut geht, dass es den Menschen gut geht. Aber sie ist alt und sie muss diese Aufgabe in den nächsten 3 Jahren an ein kleines Mädchen abgeben. Und dieses kleine Mädchen ist halt unsere Protagonistin, die junge Elbprinzessin. Und die Lina, so heißt sie in dem Buch, die hat ganz lange, weiß sie nicht, ob das, was sie sieht, Realität ist oder ob es Traum ist. Beispielsweise geht sie abends ins Bett und wacht auf, geht raus an den Strand und trifft diese mysteriöse alte Frau, die sie vorher schon immer mal im Elbecamp gesehen hat, aus der Entfernung, und kein anderer konnte sie so richtig wahrnehmen. Und die Elbprinzessin, die alte Elbprinzessin, erzählt ihr dann eben von den Aufgaben, die sie als zukünftige Elbprinzessin hätte. Und dann geht sie ins Bett, wacht morgens früh auf und denkt, boah, das war aber ein krasser Traum, und guckt an ihre Füße und hat Sand an den Füßen. Und weiß selber nicht, war sie tatsächlich nachts draußen verbotenerweise am Strand oder hat sie nur abends vergessen, ihre Füße sauber zu machen. So, das ist erstmal so, wie das Ganze anfängt. Und in der Story selbst geht es eben um Themen wie Umweltschutz. Eine Geschichte ist da drin, die kleine Elbprinzessin sieht, wie größere Jungs Müll in die Büsche schmeißt, und sie denkt sich, als Elbprinzessin müsste ich doch eigentlich jetzt was sagen, aber sie traut sich nicht. Sie selber ist zu dem Zeitpunkt 7 Jahre jung. Und dann kommt ein 4 jüngeres Mädchen an, eine 5-Jährige, und sagt, ey, was macht ihr da? Holt den Müll wieder raus. Und die Jungs holen den tatsächlich wieder raus, und sie fühlt sich also ganz schäbig erstmal, weil sie sich nicht getraut hat. Und so kriegt sie dann immer mehr Symbole für das Thema Selbstwert. Sie findet eine Muschel, die ihr ganz viel Kraft gibt und die immer, wenn sie Herausforderungen hat, anfängt zu leuchten. Also so im ersten Band sind es eher so diese kleineren Geschichten, dass sie immer mehr zur Retterin von so kleinen Dingen wird. Dann zerstreitet sie sich mit 3 Freundinnen, und wie wird das hinterher geklärt? Es geht also um diese ganz normalen Kinderdinge. Die streiten sich, haben ein bisschen, ich nenne es mal Zickenkrieg untereinander, und müssen das miteinander klären, erleben ein paar Abenteuer. Und zum Ende des ersten Buches taucht dann das erste Mal noch was anderes Mysteriöses auf. Passieren komische Dinge im Elbecamp, es passieren Dinge, die unheimlich sind. Und sie erfährt, dass es da noch eine Gegenseite gibt, den Dunkelherrscher. Und kleiner Exkurs schon ins zweite Buch. Der Dunkelherrscher ist der Gegenspieler von der Elbprinzessin, mehr wird man nicht verraten. Aber der pädagogische Hintergrund des Dunkelherrschers ist, dass dieser Dunkelherrscher und die Elbprinzessin früher mal gemeinsam übers Nebelcamp gewacht haben. Und der Dunkelherrscher war ein ganz wunderbarer Mensch, der aber den Menschen die Schwere, die Traurigkeit nehmen wollte. Und dadurch, dass er den Menschen versucht hat, die Schwere, die Traurigkeit abzunehmen, den Stress abzunehmen, ist er selber so böse geworden. Das heißt, er hat immer mehr diese negativen Energien in sich hineingefressen. Ist natürlich so dieser pädagogische Hintergrund für die Kinder, achte auf deine Gedanken. Denn das, was du denkst, das wirst du. Und
wow, hier, das ist bei dir ist echt Storytelling zu Hause. Man hat sofort Lust, das Buch zu holen und du hast auch gleich das Wesentliche noch reingepackt. Die Geschichte geht weiter, ne? Das heißt, es sprudelt noch ganz viel im Hinterkopf.
Ja, gerade bin ich am Band 3 und wie dieser ganze Konstrukt der Elbprinzessin, des Dunkelherrschers, es kommen Elfen, Zwerge und Zwerge drin vor, es kommt ein Hund drin vor, der wichtige Botschaften für die Kinder hat und wie das Ganze hinterher aufgelöst wird und ob es wirklich Magie ist oder ob es irgendwie mit der Realität zu tun hat, das erfahren die Leser dann im dritten Buch.
Okay, und der Band 1 in Kürze im Buchhandel. Das ist das Elementare verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und bei einem Kinderbuch muss man halt immer noch dazu sagen, es sind wunderschöne Bilder drin, also wunderschöne Zeichnungen, die, das ist dann immer auch so ein Hin und Her bei der Geschichte, wenn so ein Buch entsteht, aber ich finde es wundervoll ist es geworden.
Und die sind auch auf Grundlage, also an dieser Stelle, falls Milcher von Utrecht diesen Podcast hört, vielen, vielen Dank für die tollen Bilder. Ich habe ihr Fotos geschickt, also die sind wirklich auf Grundlage der echten Fotos entstanden im Elbecamp. Also wenn irgendjemand, der oder die jetzt diesen Podcast hört, sagt, hey, Hamburg und Elbecamp, das will ich mir mal anschauen, dann wird die Person feststellen, oha, das sieht ja tatsächlich so aus wie auf diesen Bildern.
Wow, das ist doch immer schön, wenn Bücher sowas können, ne? Das heißt, mit der Realität dann vielleicht abgleichen, ja. Sehr, sehr spannend. Also ein schönes Buch und spannend finde ich halt tatsächlich, dass man dir anmerkt, ja, die Geschichte sprudelt nur. Das macht mich neugierig, dieses ja fast ein Storytelling-Gen. Kann man das lernen?
Ja, kann man definitiv lernen. Storytelling, die einen können es besser, die anderen können es weniger gut. Ich habe tatsächlich als Kind schon viele Geschichten geschrieben, das dann aber während meines ersten Berufes, ich habe die ersten 27 Jahre meines Berufslebens, war ich in der Finanzbranche als Beraterin, als Trainerin, als Coach. Also was völlig anderes gemacht, habe ich völlig vergessen, dass ich mal Bücher geschrieben habe, als Kind, Bücher in Anführungsstrichen, Geschichten geschrieben habe. Also mir hat es schon früher Spaß gemacht. Aber tatsächlich kann man das lernen. Es gibt die sogenannte Heldenreise von John Campbell. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen.
Aber Heldenreise ist, glaube ich, ein Begriff.
Und das ist reine Technik. Also wenn jemand sagt, es sprudelt nicht so selbst aus ihm heraus und man weiß nicht genau, wie man Spannung aufbauen möchte, dann empfiehlt es sich wirklich ganz genau, diese 12 Stufen der Heldenreise durchzugehen. Kleiner Werbespot am Rande. Diese 12 Stufen gibt es auch in dem Buch Dein Buch in 12 Wochen, erschienen im Mentoren Media Verlag.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob ich das da drin finde, aber noch mehr, ne?
Ja, und auch so, das fängt ja damit an, erstmal Charakterbeschreibungen und wer macht was. Und dann gibt es da so spannende Figuren, die man einbauen kann. Sogenannte Gestaltwandler, die beispielsweise am Anfang wie Freunde wirken und am Ende oder während der Geschichte zeigt sich dann, dass es in Wirklichkeit Gegner sind, die entweder neidisch sind oder die dem anderen schaden wollen. Umgekehrt gibt es Gestaltwandler, die am Anfang sehr negativ wirken und am Ende dann plötzlich zum Helfer werden. Das wird oft in Filmen gespielt. Also wer kennt nicht diese Filme? Nehmen wir so typische Liebesgeschichten. Da gibt es doch immer irgendwie zwei Menschen, die sich nicht ausstehen können und am Ende kommen sie dann doch zusammen. Das ist so ganz typisch Gestaltwandler. Und dann gibt es so diese verschiedenen Abenteuerstufen, die Stufen, die ein Protagonist erlebt, um sich selbst zu entwickeln. Achtung, Nebenwirkungen. Wenn du die 12 Stufen der Heldenreise kennst, dann kannst du, ich behaupte mal, 90% aller Hollywood-Filme im Voraus sagen, wie es wohl ausgehen könnte, weil auch viele Hollywood-Filme wirklich nach den ersten 9 Stufen aufgebaut sind. Da ist so oft, die 9. Stufe ist oft so dieser wilde Verfolgungslauf oder der Lover rennt noch dem Flugzeug hinterher, um die Angebetete zu kriegen. Das ist so oft so diese Verfolgung und viele Filme enden da. Und tatsächlich in der klassischen Heldenreise gibt es noch 3 Stufen mehr, nämlich der Held kommt dann wieder in seine alte, gewohnte Welt zurück. Ganz toll ist es bei Pretty Woman umgesetzt worden, wo ja Richard Gere und Julia Roberts sich trennen. Das ist immer so das schöne Beispiel, um das zu erklären, was passiert in diesen letzten drei Stufen. Und sie kommt zurück in ihre alte Welt. Sie war ja früher Prostituierte, kommt zu ihrer alten Freundin in die alte Wohnung und stellt einfach fest, mit den ganzen neuen Erfahrungen ist das nicht mehr ihre Welt. Und auch Richard Gere kommt zurück in seine alte Welt und stellt fest, dass ihm die Julia Roberts halt fehlt. Und am Ende finden sie dann ja doch zusammen. Und es ist so in Kreisform. Am Anfang passiert eben was. Und bei dem Film Pretty Woman läuft am Anfang halt so ein Männchen, die schönsten Geschichten passieren in Hollywood. Und genau das gleiche Männchen ist am Ende. Und dann kommt wieder so dieses Schild, die schönsten Geschichten passieren in Hollywood. Und damit beginnt diese Heldenreise dann von vorne. Dann ist der Kreis geschlossen.
Wow, und das findet man alles in deinem Buch. Dein Buch in 12 Wochen und natürlich viel mehr. Es ist wirklich ein Begleitbuch. Und ich würde sagen, wir schließen für heute mal und machen so einen kleinen Teaser auf die nächste Episode. Da werden wir mal den Produktkosmos rund um dein Buch in 12 Wochen erklären.
Sehr, sehr gerne. Und natürlich auch, was ihr als Mentoren Media Verlag alles Wunderbares für die Autoren macht. Denn tatsächlich ist der Mentoren Media Verlag, und ich habe wirklich mit vielen, vielen Verlagen schon zu tun gehabt. Ich habe viele Autoren in unterschiedlichen Verlagen untergebracht. Ich habe selber unterschiedliche Bücher publiziert. Aber das, was ihr als Mentoren Media Verlag macht, und ich bin jetzt gerade nicht dafür bezahlt, dass ich das sage, das ist die absolute Extrameile, weswegen ich versuche, meine Autoren tatsächlich inzwischen größtenteils zu euch zu bekommen, weil ihr einfach ein absoluter Vorzeigeverlag seid.
Dann nehme ich das jetzt mal ganz bescheiden an und wir beschließen die heutige Podcast-Episode.
So machen wir das. Danke, lieber Volker.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.